Nachdem Paulus in Philipper Kapitel 3 in ernster Weise vor falschen Lehren gewarnt hat, kommt er nun in Kapitel 4 zu seinen Schlussbemerkungen. Möglicherweise hatte er sie schon im Auge, als er das dritte Kapitel zu schreiben begann. Aber wir sind dankbar, dass er dann noch dieses wichtige Lehrwort eingeschoben hat. Nun kommen wir zu einigen letzten Aufforderungen in den ersten 9 Versen. Und ab Vers 10 fügt er dann noch persönliche Angelegenheiten hinzu. In Vers 1 haben wir, also in den ersten 9 Versen, haben wir Aufforderungen verschiedener Art. In Vers 1 eine Aufforderung zur Standhaftigkeit. Wir lesen ihn. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, auf diese Weise steht fest im Herrn, Geliebte. 3 Fragen sollen uns helfen, diesen Vers aufzuschließen. Er ist eigentlich nicht verschlossen, er ist sehr einfach, aber wir wollen 3 Fragen dennoch stellen. Was ist der Grund der Aufforderung, den dieser Vers enthält? Paulus beginnt den Vers mit dem kleinen Wörtchen daher oder darum oder deshalb. Begründungswörter sind sehr wichtig für das Verständnis der Heiligen Schrift. Wir sollten sie nicht zu schnell überlesen. Paulus ruft hier auf zur Standhaftigkeit. Aber er tut es aufgrund von etwas. Er sagt, daher, meine Brüder, steht fest. Warum? Nun, jetzt müssten wir wieder in Kapitel 3 hineinschauen. Wenn wir es von gestern noch im Ohr haben, wissen wir, dass es um unsere Hoffnung im Himmel geht. Vordem ging es darum, dass wir einen und denselben Maßstab an unser Leben und an unser Glauben anlegen, dass wir eine gemeinsame Gesinnung haben, dass wir gesunde, gute Leitbilder haben. Wir müssen wissen, dass es solche gibt, die nicht nach der Regel des Evangeliums leben, manchmal nur in der Verkündigung, das heißt, was die Glaubenssätze betrifft, manchmal aber geht es auch in den Wandel hinein. Manchmal ist es nur umgekehrt, dass der Wandel verkehrt ist, die Glaubenssätze sind in Ordnung. Das macht die Zusammenarbeit und die Gemeinschaft manchmal sehr schwierig. Und wir wissen manchmal nicht, wo wir die Grenzen zu ziehen haben. Und darüber gibt es viele Gespräche unter Gläubigen, manchmal auch unglückliche Gespräche. Wir müssen wissen, dass alle Gläubigen unsere Glaubensbrüder und Schwestern sind. Aber dann unglücklicherweise gibt es Grenzen auch innerhalb des Leibes Christi, Grenzen der Gemeinschaft. Und wo die zu ziehen sind, ist nicht immer leicht zu erfahren und zu wissen. Und um dieses Ringen wissen auch manche unter uns. Aber weil es dieses gibt, dieses Dilemma, aber weil wir eine Hoffnung haben, einen Retter, den wir aus den Himmeln erwarten, deshalb sollten wir feststehen. Wir sollten wissen, welcher Zukunft wir entgegengehen. Also im Blick auf unsere Zukunft und im Blick auf die Tatsache, dass jetzt nicht alle nach dem Evangelium leben, sprechen und leben, deshalb sollten wir bemüht sein, fest zu sein. Die zweite Frage: An wen geht die Aufforderung? Und das ist eine interessante Frage, weil die Antwort so interessant ist. Paulus ist großartig in seiner Motivation. Ich wünschte, wir hätten diese Begabung unter uns heute zu motivieren. Paulus kann mit Menschen umgehen. Er weiß, wie er Menschen ansprechen soll. Manchmal kann er sehr direkt mit der Tür ins Haus fallen und sagen, zum Beispiel im Galaterbrief, wer hat euch irregeführt? Ja? Also da kommt er direkt mit der Sprache raus. Aber auch da ist er vorsichtig. Paulus will nicht unnötigerweise Menschen irritieren. Hier bei den Philippern hat er keinen Grund, sie zu rügen, was falsche Lehre betrifft. Er hat einen Grund, sie zur Standhaftigkeit und zur Einmütigkeit aufzurufen. Und das hat er schon getan und will es in diesem Kapitel noch einmal tun. Damit ein solches Wort ankommen kann, nennt er sie meine geliebten und ersehnten Brüder. Und das ist nicht nur Psychologie, das ist nicht nur psychologische Motivation, sondern das ist echt aus seinem Herzen gesprochen. Denn er liebt seinen Herrn Jesus Christus, und die, die seinen Herrn Jesus Christus lieben, die sind seine von ihm geliebten und ersehnten Brüder und Schwestern. Und solche, weiß er, hat er in Philippi. Meine geliebten Brüder, wenn wir wissen, dass wir geliebt sind von dem, der uns ermahnen, aufrufen will, dann kommt die Ermahnung, kommt der Aufruf viel besser an. Und wenn wir andere aufrufen wollen zur Korrektur, dann hilft es, wenn wir ihnen wirklich deutlich machen, dass wir sie lieben und dass wir nur ihr Bestes wünschen. Gott schenke uns diese Liebe und dann die Art der Liebe. Manchmal haben wir zwar die Liebe, aber nicht die Art der Liebe. Wir brauchen beides. Und dann nennt er sie ersehnten Brüder. Er möchte gerne bei ihnen sein. Es fällt auf, dass die Christen im Neuen Testament einander gern sehen. Sie möchten gern miteinander sein, Umgang miteinander haben. Das ist Liebe. Und dann nennt er sie Brüder, meine Freude und Krone. Sie sind seine Freude, weil er sie zum Herrn geführt hat. Nicht alle wahrscheinlich, denn seitdem dürften andere zum Glauben gekommen sein. Aber sie sind gleichsam seine Kinder im Glauben in Christus. So kann er auch in die Korinther schreiben, ich bin euer Vater. Nicht alle in Korinth, aber die Gemeinde als solche war durch ihn ins Leben gerufen. Und so war es auch in Philippi gewesen. Sie sind seine Freude, er hat Freude an ihnen. Nicht nur, weil sie seine Kinder sind, die er zum Glauben geführt hat, sondern auch, weil er wirklich Freude an ihrem Wachstum haben darf. Dann sind sie seine Krone, das blickt in die Zukunft. Die Freude hat er, weil er sie schon erlebt hat, als solche, die er zum Glauben geführt hat und als solche, die jetzt im Wachstum begriffen sind. Aber Krone ist etwas, das in die Zukunft blickt. Das heißt, eines Tages will er den Siegeskranz empfangen. Und dieser Siegeskranz kann ein Vielfacher sein. In diesem Fall geht es darum, dass solche, denen er hier auf der Erde gedient hat, dann dabei sind und dass er sie dort begrüßen darf. Und sie werden gleichsam die Krone seiner Tätigkeit sein. Wenn er sie dort vermisst, dann fühlt er, wäre seine Arbeit vergeblich gewesen. So schreibt er in Kapitel 2, glaube ich, war es. Er möchte nicht vergeblich gelaufen haben. Er möchte seine Arbeit nicht vergeblich getan haben. So schreibt er auch an die Thessalonicher. Wenn sie zurückgefallen wären, dann wäre seine Arbeit in Thessalonich umsonst gewesen. Aber wenn sie treu bleiben und wenn er sie eines Tages bei Jesus sehen darf, dann werden sie seine Krone sein. Und in diesem Sinne ruft er sie auf. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich möchte euch eines Tages dort antreffen. Steht fest bis dahin. Wie lautet nun der eigentliche Aufruf? Er sagt, auf diese Weise steht fest. Das Wörtchen, das hier übersetzt wird mit auf diese Weise, wird nicht immer so übersetzt. Manchmal kann es vielleicht nur mit so übersetzt werden. Vielleicht ist es bei Ihnen so. Je kürzer das Wort, je schneller kann es überlesen werden. Aber es ist ein wichtiges Wort. Es ist dasselbe Wort, das wir in Johannes 3, Vers 16 haben. Auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt, so, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab. Auf diese Weise steht fest, auf welche Weise? Wieder müssen wir zurückschauen zu Kapitel 3. So wie er dort den Weg gewiesen hat, mit Jesus Christus im Visier, mit Jesus Christus stets vor Augen, im Hintergrund alles, das wir seinetwegen verlassen haben, ihn vor Augen halten und seine Gesinnung im Herzen tragend, auf diese Weise feststehen. Wenn jeder das tut, dann stehen wir zusammen fest und können auch einander ermutigen. Jetzt kommen einige Aufforderungen in den Versen 2 und 3, die zwei Frauen betreffen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt dabei hätte sein wollen, als der Bruder, der den Brief vorgelesen hat in der Gemeinde, bis zu diesem Satz kam. Ich kann mir vorstellen, dass die zwei Frauen, Euodia und Syntyche, so ein bisschen aufgeatmet haben. Ja, sie konnten ja wissen, dass Paulus um ihre Schwierigkeiten wusste. Aber er hat bisher allgemein gesprochen, Kapitel 2, seid eines Sinnes und so weiter. Und jetzt sagt er, steht fest und so weiter. Und plötzlich hört man in der Versammlung Euodia. Und die muss zusammengezuckt haben. Die rufe ich auf. Und Syntyche, oh, jetzt zuckt die andere zusammen. Die rufe ich auf. Ganz kurz, derselben Gesinnung zu sein im Herrn. Aber das genügt. Und dann geht er weiter. Er fügt auch eine Anerkennung hinzu. Aber er hat sie mit Namen genannt. Das muss ihm schwer gefallen sein. Das tut er nicht oft. Ich weiß nicht, ob er es überhaupt in dieser Weise je noch tut in seinen Briefen. Es muss also sehr wichtig gewesen sein, das zu tun. Er ist überzeugt, dass was er in Kapitel 2 gesagt hat, am Anfang von Kapitel 2, und auch noch, dass er auf Jesus Christus hinwies, auf die Gesinnung von Jesus Christus, dass jeder von uns so gesinnt sein sollte, das schien ihm noch nicht ganz genug zu sein. Er hat Zweifel daran, dass das genügt, und er ist so bemüht um Einmütigkeit unter allen Gläubigen. Und hier war offenbar ein ganz besonderes Problem in diesem Kreis von Gläubigen zwischen diesen zwei Frauen. Möglicherweise waren sie von Anfang an dabei gewesen, als auch die Lydia zum Glauben gekommen war, als sie dort jeden Tag zur Gebetsstätte gingen am Fluss und zusammen gebetet haben und Paulus das Wort geöffnet hat. Es dürften einige dort zum Glauben gekommen sein. Und dann hat sich der Kerkermeister mit seiner Familie angeschlossen. Wir wissen nicht, wann diese Frauen zum Glauben kamen. Aber Paulus anerkennt ihre Zusammenarbeit mit ihm. Und sie haben gerungen und gekämpft. Aber etwas war dazwischen gekommen. Sie waren nicht derselben Gesinnung. Das heißt, sie hatten nicht ganz dieselben Anliegen. Bei der einen war dieses im Vordergrund und bei der anderen das. Und diese zwei Zielsetzungen konfliktierten, sie kollidierten. Und das darf nicht sein. Müsste Paulus den einen oder anderen Namen unter uns auch ernennen in der Öffentlichkeit und uns aufrufen zur Einmütigkeit? Oder haben wir uns schon daran gewöhnt, tolerant zu sein mit pluralistischem Gedankengut? Es kommt vor, dass wir nicht einer und derselben Auffassung sind. Aber wir dürfen nicht zur Ruhe kommen darüber. Die Liebe will, dass wir einerlei Gesinnung sind, nicht alle genau gleich denken, aber dass wir in unseren Auffassungen über das, was ist und sein sollte, die Wahrheit und die Forderungen Gottes, darüber sollten wir uns einig sein. Und wenn wir uns nicht einig sind, dann ist einer von uns oder beide von uns sind verkehrt. Wir sollten diesen Ruf an uns ergehen lassen. Jeder von uns sollte vielleicht seinen Namen dort hineinschreiben und sich fragen, bin ich hier vielleicht heute gemeint? Wir dürfen annehmen, dass Euodia und Syntyche längst beim Herrn sind. Gestorben sind sie und wir glauben, dass sie treu geblieben sind. Und eines Tages werden wir sie treffen. Und vielleicht, es wird ja genügend Zeit haben zu allerlei solchen Gesprächen, unterhalten wir uns mal darüber, wie sie sich gefühlt haben, wie das ankam bei ihnen und wie ging es dann in der Folge? Habt ihr euch versöhnt? Das wollen wir annehmen. Ich rufe sie auf, nicht ermahne, das können sie streichen in ihrer Bibel. Das griechische Wort ist verkehrt mit ermahnen übersetzt. Das deutsche Wort ermahnen hat von vornherein einen negativen Klang, heute. Wie es mal gewesen sein mag, weiß ich nicht. Aber das griechische Wort, das hier gebraucht wird, bedeutet nur aufrufen. Natürlich ist der Zusammenhang hier negativ. Und es ist eine Ermahnung in einem gewissen Sinne. Aber das Wort ermahnen darf hier nicht stehen, weil es nicht richtig ist. Das Wort aufrufen, es ist positiver. Ich rufe euch auf, einerlei Gesinnung zu sein. Im Herrn, und das darf nicht fehlen. Wissen Sie, im Herrn können wir einerlei Gesinnung sein, denn wir sind alle im Herrn. Im Herrn ist das möglich. Vielleicht konnte die eine oder die andere nicht vergeben. Vielleicht war etwas eingetreten, das die andere wirklich gekränkt hat. Und die andere konnte nicht vergeben. Aber wenn wir Jesus angenommen haben und sein Geist in uns wohnt und sein Leben in uns pulsiert, dann ist die Kraft da zu vergeben. Wir können nicht vergeben. Haben Sie schon mal erlebt, dass Sie feststellten, Sie konnten nicht vergeben? Das ist eine schmerzliche Entdeckung. Wenn Sie diese Ohnmacht feststellen, dann tut sich eine Welt von Ohnmacht, eine Hilflosigkeit auf. Und dann sind sie wirklich auf den Herrn angewiesen. Aber wir können ja rein nichts aus uns selbst tun. Nichts. Und Gott sei Dank, wir können vergeben, weil uns vergeben worden ist und weil der Geist dessen, der uns vergeben hat, in uns wohnt. Im Herrn können wir vergeben. Im Herrn können wir eines Sinnes sein. In der Gemeinschaft mit dem Herrn. Mir schwebt immer wieder als Bild an solcher Stelle, wenn im Herrn steht oder etwas Ähnliches, da schwebt mir immer wieder das Bild von Johannes 15 vor, vom Weinstock und der Reben, den Reben. Das ist mir eine große Hilfe gewesen. Denn ich stelle mir vor, dass es im Geiste wirklich real ist. Es ist nicht nur ein Bild, das ist Realität, dass Jesus die Lebensquelle ist und ich bin an dieser Lebensquelle angeschlossen. Und sein Leben pulsiert in mir und ich darf von ihm das Leben beziehen. Und er lebt in mir und ich bin an ihm angeschlossen. Und das macht alles das möglich, was ich nicht tun kann, aber er will. Sein Wille ist immer bei uns durchführbar. Immer. Gott tut nicht alles, er kann auch nicht alles. Aber er kann alles, was er will. Und das ist immer das Gute. Er kann nicht untreu werden. Er kann nicht sein Wort brechen. Er kann nicht sündigen. Er kann nicht das Unvernünftige tun. Denn er ist der Gott, der das Richtige geschaffen hat, nicht das Widersprüchige. Ich sage nicht das, was für uns unvernünftig erscheint. Er tut das Richtige, das seiner Schöpfung entspricht. Aber er kann auch das tun was bei mir, was er von mir erlangt. Die zwei Verse in Hebräer 13 sind da sehr wichtig. Der Gott des Friedens bewirke in uns alles das, was vor ihm wohlgefällig ist. Das kann er tun. Er fordert es von mir und dann tut er es noch in mir. Das ist gute Nachricht. Davon können wir leben. Ich rufe euch auf, derselben Gesinnung zu sein im Herrn. Und jetzt kommt eine weitere Aufforderung an einen Mitarbeiter, Vers 3. Und ich bitte auch dich, echter Syzygos, das heißt Mitziehender am Joch, Nimm dich dieser an, greife mit an. Im Griechischen steht nur diese Vokabel, Syzygos. Und wir wissen nicht, ob es ein Name ist, ein Eigenname ist, oder ein Nomen, das Mitziehende am Joch bedeuten würde. Jemand, der am Joch mitzieht. Wir haben also ein Joch wie eine Geige mit zwei Löchern und zwei ziehen an diesem Joch mit. Und der eine ist der Mitzieher mit dem anderen. Die Frage ist, wer ist am anderen Ende des Joches? Ausleger wollen annehmen, das würde der Apostel Paulus sein und dieser wäre ein Mitziehender am Joch mit Paulus. Ich denke, das wäre etwas zu viel vorausgesetzt. Ich denke, Paulus würde sich genieren, nur einen in Philippi als Mitziehenden am Joch zu nennen. Die Frage erhebt sich hier also, haben wir einen Eigennamen oder eine Beschreibung eines Mitarbeiters? Ich weiß es nicht. Aber ich finde es befremdend, dass Paulus hier niemanden nennt, während er diese zwei Frauen genannt hat und dann gleich noch einen anderen Namen nennt. Aber gerade hier müsste man wissen, wer das ist. Und ich kann mir auch nicht gut vorstellen, dass es nur einen in der Leitung in Philippi gibt. Vielleicht war es der Fall. Es mussten ja nicht mehrere in der Leitung sein. Vielleicht war der Kreis nicht so groß. Aber ich stelle mir vor, dass die Gemeinde doch inzwischen etwas angewachsen war und es doch einige gab, die sich in die Leitungsarbeit teilen mussten. Jetzt nur einen als Mitarbeiter zu nennen, finde ich etwas befremdend. Ich meine also, Paulus nennt ihn mit Namen. Aber da nicht jeder deutsche Leser weiß, was hier impliziert ist, das heißt, was Paulus hier sagen will, geziemt es, glaube ich, dass wir den Namen deuten. Denn Paulus scheint hier ein Wortspiel zu gebrauchen. Den Namen, den dieser trägt, aber dann spielt er auf die Bedeutung dieses Namens an. Du heißt ja Syzygos, so im Griechischen. Du heißest so, aber du bist auch einer. Und ich spreche dich als einen Mitziehenden am Joch an. Hilf diesen Frauen. Wir wollen alle so sein. Wir sollten alle Mitziehende am Joch Christi sein. Nehmt auf euch, sagt Jesus, mein Joch. Es hat noch ein Loch da und darin passen wir hinein. Er ist auf der einen Seite und wir dürfen auf der anderen Seite mitziehen. Aber er zieht die Last. Ich komme von der Landwirtschaft. Und da haben wir verschiedene Pferde gehabt. Ich habe noch mit Pferden gearbeitet, später mit Traktoren, aber als ich jünger war, haben wir mit Pferden gearbeitet. Und da gab es verschiedene Pferde. Die einen waren etwas lässig und die ließen es sich gefallen, wenn die anderen richtig gezogen haben. Nun, dann wussten wir schon, wie das zu heilen. Dann haben wir sie entsprechend eingespannt, ja, damit sie auch ihre Last ziehen mussten. Und da gab es einige, ganz besonders junge, starke Pferde, die musste man ein bisschen zurückhalten, damit sie nicht gleich alles, den ganzen Pflug gezogen haben, damit sie ihre Kraft ein wenig, also nicht gleich alles verbrauchten in ein oder zwei Stunden. Es gibt Pferde, es gibt Tiere, die könnten gleichsam das Ganze ziehen. Und es gibt solche Reich Gottes Arbeiter, die könnten gleich die ganze Last wegholen. Und dann stehen andere und schauen gern zu. So sollte es nicht sein. Jeder von uns hat seinen Platz am Leib Jesu Christi. Und wenn Sie der kleine Zeh sind, den braucht man. Vielleicht haben Sie noch nicht den vermissen müssen, weil Sie ihn noch haben oder beide noch haben. Aber es lässt sich nicht gut laufen ohne kleine Zeh, habe ich mir sagen lassen. Man braucht alle Zehen. Man braucht alles, was wir haben. Gut, sagt Paulus, einige sind dazu da, damit die anderen sie tragen. Ja? Auch so hat jeder seinen Platz. Ich würde lieber nicht gern einen solchen sein. Ja? Aber jeder hat seinen Platz. Und jeder sollte letztlich ein Mitziehender am Joch Christi sein. Und Jeder sollte so sein, dass er auch die Lasten von anderen tragen kann. Dazu gehört, dass wir zuerst lernen, nach Galater 6 die eigene Last zu tragen. Und wenn wir das gelernt haben, dann können wir mittragen an den Lasten anderer. Nun steht hier geschrieben, wir übersetzen, nimm dich ihrer an. Das Wort im Grundtext kann heißen, greife mit an. Sie arbeiten. Sie sind am Arbeiten, das anerkennt kennt er. Aber vielleicht haben sie zu viel alleine machen müssen. Und vielleicht hat dieser Mitziehende am Joch nicht genug mitgezogen. Wir wissen es nicht. Wenn Leute sehr schwer arbeiten, dann kann es mal vorkommen, dass lieblose Worte fallen. Und in dem Eifer, ja, man wird dann schnell rücksichtslos. Jetzt muss es ruckzuck gehen, dann können auch mal stärkere Worte fallen. Vielleicht war das einmal geschehen. Und seitdem konnten die Frauen einander nicht mehr so gern sehen. Es sind manchmal die eifrigen Mitarbeiter, die miteinander nicht auskommen. Aber es ist genug Gnade für uns alle. Gnade für solche, die bereits im Joch stehen und andere, und Gnade für andere, einzusteigen und mitzuhelfen. Greife mit an, Bruder, sagt er zu diesem Bruder. Hilf ihnen. Ja. Vielleicht war die Last zu schwer. Vielleicht meint er auch, dass er ihnen helfen soll, in dem Bemühen wieder miteinander auszukommen. Manchmal ist das nötig. Ich hörte von zwei Brüdern aus langer Zeit zurück, das soll im Siegerland vorgekommen sein, die kamen miteinander nicht aus. Und die anderen Brüder konnten es nicht fertigbringen, diese Brüder zu versöhnen. Und dann haben sie einen anderen Bruder, der wohl sonst wo wohnte, gerufen, der im Segen arbeitete, komm und hilf uns, wir möchten gern diese Brüder miteinander versöhnen. Nun kam er und hat mit den Brüdern gesprochen. Und es war ihm nicht gelungen, offenbar, die Brüder zusammenzubringen. Jemand sagte von diesen Zweien, sie müssten den untersten Weg, müssten beide bereit sein, den unteren Weg zu gehen. Wobei die Antwort kam, und wenn sie beide das täten, dann würden sie dort einander begegnen und wieder voneinander gehen. Auch dort auf dem unteren Weg würden sie Schwierigkeiten haben. Das ist traurig, wenn das passiert. Wir sollten versöhnungsfähig bleiben. Euodie rufe ich auf und Syntyche rufe ich auf, derselben Gesinnung zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, echter Syzygos, Mitziehender am Joch, nimm dich dieser an, die in der guten Botschaft mit mir kämpften. Wir wüssten gern wie. Warum? Damit wir wüssten, wie Frauen sich beteiligen sollen in der Reich Gottes Arbeit. Manchmal wissen wir das nicht. Das ist ein Thema, das viele beschäftigt. Wo liegen die Arbeitsmöglichkeiten für die Frauen? Heute gibt man andere Antworten als früher. Und wir hätten so gern deutlichere Antworten aus der Schrift. Dabei gibt uns die Schrift eigentlich sehr viel Aufschluss darüber, über Mitarbeitsmöglichkeiten. Wie das in Philippi aussah, wissen wir nicht. Es dürfte im Gebet gewesen sein. Wenn diese zwei Frauen am Anfang, ganz am Anfang dabei waren, und wenn sie sich auch, wie die Lydier, ganz früh bekehrt haben, dann dürfen sie mitgerungen haben im Gebet, wie vom Epaphroditus, das heißt, er ringt, er kämpft im Gebet. Das könnte der Weg gewesen sein. Wir wissen es nicht, aber er anerkennt, dass sie mit ihm gekämpft, wörtlich gerungen haben. In der Reich Gottes Arbeit, in der guten Botschaft, das heißt, im Rahmen der Arbeit für die gute Botschaft, für das Evangelium. Nebst auch Clement und den übrigen. Und jetzt ist es schwer zu wissen, wie sollen wir diesen Nebensatz, nebst auch Clement und Abel, wie sollen wir ihn zuordnen? Wozu sollen wir ihn ordnen? will Paulus sagen, ich rufe auch diese auf, das heißt, ich rufe dich, Syzygos, auf, nebst Clement, den rufe ich auch auf, diesen Frauen beizustehen. Ist es so gemeint? Oder meint er, dass diese ebenfalls kämpften? Soll es dem unmittelbar Vorangehenden zuzuordnen sein? Das wissen wir nicht, das ist schwer zu sagen. Ein Ausleger meint, das eben Gesagte wäre eine Klammer gleichsam. Mit anderen Worten, ich bitte auch dich, echter Mitziehender am Joch, nimm dich dieser an. Ich bitte auch Clement und den Übrigen, sie sollen dasselbe tun. So meint er. Ich bin fast geneigt, das andere zu denken. Das heißt, dass es sich um Mitkämpfende handelt, aber ich kann das nicht mit Eindeutigkeit sagen. Nebst auch Clement und den Übrigen, die mit mir wirkten, deren Namen im Buche des Lebens stehen. Wenn Paulus hier von diesen sagt, sie sind Mitkämpfende, dann schließt es Euodia und Syntyche ein. Dann haben wir hier eine weitere Anerkennung. Sie haben mitgekämpft in der guten Botschaft. Sie haben mit anderen zusammen gekämpft, mit solchen, deren Namen er jetzt nicht nennt. Sie haben mit Paulus gewirkt und ihre Namen stehen im Buch des Lebens. Nun, auf jeden Fall stehen ihre Namen im Buch des Lebens. An dieser Stelle muss ich sagen, ich weiß nicht, welche Bedeutung das haben soll, dass Paulus hier plötzlich davon spricht, dass Namen von Mitarbeitern im Buch des Lebens stehen. Für uns scheint das so selbstverständlich zu sein, dass nur Christen mitarbeiten. Und wenn es Christen sind, dann stehen ihre Namen im Buch des Lebens. Welche Bedeutung hat es, das noch zu sagen, nicht wahr? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht sollten wir nichts für selbstverständlich nehmen. Vielleicht sollten wir immer wieder zurückkommen auf das Vorrecht, überhaupt gerettet zu sein. Denken Sie an Jesaja 54. In Jesaja 53 haben wir die Beschreibung des Knechtes, des Herrn. Und in Kapitel 54 haben wir die Beschreibung der Knechte des Herrn. Am Schluss des Kapitels, das ist das Los der Knechte des Herrn. Das heißt, der Knechte des Knechtes. Und von diesen heißt es am Schluss des Kapitels, nachdem davon die Rede ist, wie Gott als Mann, Israel wird mit einer Frau verglichen, ähnlich wie die Gemeinde. Sie ist die Frau Jahwes und sie kann keine Kinder kriegen. Sie kann nicht Frucht tragen. Sie ist hilflos. Aber ihr Mann, heißt es, ist der Schöpfer. Und dann ist von der Möglichkeit gesprochen, von der großen Frucht. Freue dich, die du keine Kinder kriegen konntest. Du wirst viel Frucht bringen. Und dann können wir uns hineinversetzen in dieses Kapitel, denn wir sind die Knechte des Herrn. Aber am Schluss des Kapitels steht ein sehr bezeichnendes Wort. Ihre Gerechtigkeit ist von mir, spricht der Herr. Das ist das letzte Wort. Und das sollte das Schlusswort sein eines jeden Reich Gottes Arbeiters, der sehr fleißig und erfolgreich war in der Arbeit für den Herrn. Das letzte Wort wird immer Gnade sein. Und vielleicht werden wir hier daran erinnert. Sie haben ja mitgekämpft, sie haben mitgewirkt, aber das Wichtigste, das dabei zu nennen ist, dass ihre Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Und so war es doch auch bei den 70, nicht wahr, die zurückkamen. Freut euch nicht so sehr darüber, dass die Dämonen euch untertänig wurden, sondern darüber, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Das wird immer das Wichtigste bleiben. Es war alles Gnade. Wir gehen weiter. Mit Vers 4 haben wir eine weitere Aufforderung. Eine Aufforderung zur Freude. Kann denn Freude befohlen werden? Wir sind traurig und jemand sagt, sei froh. Geht das einfach so? Können Gefühle so befohlen werden? Kann Liebe befohlen werden? Ich kann einfach nicht, ja? Und dann ist die Ehe aus, heißt es, ja? Kann man denn Liebe befehlen? Kann man Freude befehlen? Kann man das Weinen befehlen? Alle diese Fragen müssen mit Ja beantwortet werden. Weint mit den Weinenden. Liebt. Seid froh. Es geht offensichtlich um mehr als nur um Empfindungen, um Gefühlswallungen. Es geht um Entscheidungen. Und dann geht es vor allem um den Herrn. Wenn wir ihn vor Augen haben, dann ist mehr möglich, als wir vielleicht zuvor dachten. Denn die Empfindungen, die Gefühle kommen aus den Gedanken. Und wenn unsere Gedanken beim Herrn sind, dann sind solche Dinge möglich. Dann kann Gefühl aufkommen beim Gedanken der Liebe zum Herrn. Und dann kann Freude aufkommen. Denn Paulus sagt, seid allezeit froh im Herrn. Das gilt auch der Euodia und der Syntyche. Ich kann mir vorstellen, dass sie nicht zu froh im Herrn waren bei dieser Zwistigkeit zwischen ihnen. Aber wenn sie sich versöhnt haben und wieder eins im Herrn waren, dann kann wieder Freude eintreten. Als ich Theologie studierte, hatte ich nur gläubige Professoren. Ich bin so dankbar. Und der eine war ein bedeutend älterer Lehrer. Und eines Tages, als wir im Foyer waren, es war gerade vor der Vorlesung, trafen wir uns. Es war ein bisschen Gemenge vielleicht, aber wir begegneten uns, dieser ältere Professor und ich. Und ich sah wohl ziemlich trüb aus. Und er sagte, warum bist du so traurig? Hat mich wohl mit du angesprochen. Und dann sagte er, ich habe wohl nicht gleich geantwortet. Und dann sagte er, es gibt nur einen Grund, traurig zu sein. Und der ist Sünde. Und dann ging er wieder weiter. Nur ein Grund für Traurigkeit. Sonst könnten wir froh sein. Aber wir können froh sein, weil wir die Sünde getragen wissen. Und wir können sie bekennen und bereinigen. Und deshalb ist der Weg zur Freude möglich. Es ist also möglich, Freude zu befehlen, weil im Herrn wir froh sein dürfen. Übrigens, außerhalb des Herrn, dem Herrn, kann niemand froh sein. Es geziemt sich für niemanden zu lachen, wenn seine Sünden nicht vergeben sind. Es geziemt sich nicht zu lachen. Die Hölle ist nichts, worüber man lacht. Aber in der Blindheit lacht man noch, weil man nicht weiß, wohin es geht. Nur Menschen, die Vergebung ihrer Sünden haben, können es sich leisten, zu lachen und froh zu sein. Nur solche Menschen. So ernst ist die ganze Angelegenheit. Im Herrn dürfen wir froh sein, und zwar alle Zeit. Nun gibt es Freude, die tiefer liegt, und Freude, die auf der Oberfläche liegt. Es gibt Situationen, wo wir auch weinen. Das weiß auch Paulus. Und dennoch schreibt er alle Zeit. In einem gewissen Sinne darf man auch bei tiefster Traurigkeit immer noch einen gewissen Grundton von Freude haben am Herrn. Auch wenn man am Grab steht. Man weiß, dass unser Herr gerecht war. Wenn es ein Gläubiger war, wissen wir, wir werden uns wiedersehen. Auch dort dürfen wir einander trösten, aufrufen und innerlich froh werden, auch wenn wir immer noch heulen müssen, wir noch traurig sein müssen. Am Herrn dürfen wir uns immer freuen. Im Herrn dürfen wir uns immer freuen, weil wir unser Leben, unser Alles von ihm beziehen. Ich werde es wieder sagen, sagt er. Im Grundtext steht dieser kurze Satz, ich werde es wieder sagen, in der Zukunftsform. Ich werde es wieder sagen, der tut es dann auch. Seid froh. Übrigens haben wir hier das Wort, es ist ein Wort, seid froh, chairete. Und das ist der Gruß, den die Griechen unter sich übten. Wenn man sich gegrüßt hat, chairete. So kann man auch Jesus, den Auferstandenen, grüßen. Oder er kann grüßen. Seid froh. Das Wort ist verwandt mit Gnade. Gnade im Griechischen ist das, was angenehm wirkt, was zur Freude Anlass ist. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Gnade unseres Gottes, ist die große, der große Anlass zur Freude. Und wir dürfen jetzt froh sein im Herrn und mit Freuden einander begegnen. Wir sollten es immer wieder einander zurufen. Wir sollten uns es selbst immer wieder sagen, seid froh. Das muss ich selbst tun. Es ist heilsam. Wir haben eine weitere Aufforderung in Vers 5. Eine Aufforderung zur Lindigkeit. Eure Lindigkeit lasst alle Menschen erfahren. Lasst alle Menschen erfahren. Kund werden, vielleicht, das heißt sichtbar werden, ist vielleicht ein bisschen zu stark. Ob andere Menschen das immer sehen, ist eine andere Frage. Wir verfügen ja nicht darüber. Wir können nicht immer sicher sein, dass andere Menschen sehen, dass wir gelinde sind. Aber wir sollten gelinde sein, ob die anderen das merken oder nicht. Und deshalb denke ich, sollten wir besser übersetzen, lasst alle Menschen eure Lindigkeit erfahren. Eure Lindigkeit, nicht seid gelinde mit allen Menschen. Lasst alle Menschen eure Lindigkeit erfahren. Wir haben sie in Christus. Einige von uns sind etwas spontaner, etwas schroffer. Aber in Christus haben wir alle Charakter. Wir sollten uns diesen Charakter aneignen, das Wesen unseres Herrn Jesus Christus. Jeder von uns hat das, was er von zu Hause aus nicht hat, in Christus. Und jeder von uns kann nachgiebig sein. Lindigkeit schließt Nachgiebigkeit ein. Es muss nicht alles so laufen, wie ich es mir vorstelle. Nicht jeder muss so denken und handeln, wie ich das mir dachte. Es will gelernt sein im Leben, dem anderen auch etwas Platz einzuräumen und etwas Freizone einzuräumen, damit er auch seine Entscheidungen treffen kann. Das muss man schon als Elternteil lernen. Wir Eltern müssen lernen, dass die kleinen Dinge, die durch uns auf die Welt gekommen sind, nicht kleine Spielzeuge nur sind. Am Anfang kommen sie uns wie Spielzeuge vor. Wir spielen gern mit ihnen, wir freuen uns an ihnen und sie sind so hilflos. Aber später merken wir, dass sie Individuen sind. Und dann müssen wir eine neue Beziehung zu ihnen bekommen. Und wir müssen lernen, dass sie einen eigenständigen Platz im Leben haben. Und wir lernen, mit anderen Menschen auszukommen, wenn wir eigene Kinder haben. Wir lernen, dass diese eine gewisse Lebenszone für sich haben. Und wir können nicht, wie als sie klein waren, alles für sie bestimmen. Und der Christ muss das auch lernen. Wir müssen lernen, auch mit Weltmenschen gelinde zu sein. Manchmal sind wir gelinder mit Weltmenschen als mit Christen. Christen gehen manchmal sehr, sehr ungnädig um mit ihren Brüdern und Schwestern. Und sehr oft gibt es so katastrophale Vorkommnisse unter Christen, dass man immer wieder hört, das gibt es doch nicht unter Nichtchristen. Das kommt nur unter Christen vor. Nun, es gibt sehr Trauriges auch unter Nichtchristen. Aber es ist stimmt. Unbekehrte Menschen aus Furcht sind manchmal frömmer als Christen, die aus der Gnade meinen, leben zu dürfen. Die Gnade ist ihnen, wird für sie etwas zu billig. Und sie sündigen gleichsam auf Gnade hin. Und das ist sehr traurig. Vielleicht war das der Fehler bei Euodia oder bei Syntyche oder bei beiden. Er nennt diese Namen nicht mehr. Sie sind auch nicht die einzigen in Philippi, die solche Probleme haben. Jeder von den Philippern braucht dieses Wort in Vers 5. Und jeder, der den Philipperbrief zu lesen bekommen hat, seitdem. Eure Lindigkeit lasst alle Menschen erfahren. Und jetzt kommt ein Wort, das allein steht und sollte eigentlich ein, verdient einen neuen Absatz und steht zwischen 5 Anfang und 6 Anfang. Und es scheint sich auf beide zu beziehen. Aber wenn man so liest, fragt man sich, wohin passt es? Es scheint so alleine zu stehen. Der Herr ist nahe. 4 Wörter. Der Herr ist nahe. Und wir wissen immer noch nicht, was es bedeutet. Bedeutet es räumlich nahe oder zeitlich nahe? Das ist schwierig. Aber wir sollten uns nicht daran, wir sollten nicht dabei stehen bleiben. Wir können ruhig beides nehmen. Denn bei Gott sind Raum und Zeit sehr eng miteinander verbunden. Die kommende Welt ist die andere Welt. Und die Welt, die jetzt die andere ist, die kommt. Und der Herr, der kommt, der ist jetzt nahe. Und der Herr, der jetzt nahe ist, der wird bald vor unserer Tür stehen und sagen, jetzt ist es soweit. Die zwei kann man nicht voneinander trennen. Zunächst einmal verbinden wir dieses Wort mit dem vorhergehenden in Vers 5. Eure Lindigkeit lasst kund werden allen Menschen, denn, könnten wir hinzufügen, der Herr ist nahe. Denke, wenn Sie zum Postamt gehen oder wenn Sie mit jemandem auf dem Arbeitsplatz zu tun haben oder in der Schule oder wo immer es ist, in der Familie zu Hause, im gespannten Gespräch in der Ehe, eure Lindigkeit lasst kund werden. Und lass keinen Menschen ausgenommen sein, denn der Herr steht nebenbei. Er steht nebenan und horcht, hört zu. Er hört jedes Gespräch. Und er wird bald kommen, und dann werden wir vor ihm stehen und Rechenschaft ablegen müssen. Für jedes Wort, das wir gesprochen haben, und für die Art und Weise, wie wir es gesagt haben. Beides. Der Herr ist nahe. Aber weil der Herr nahe ist, brauchen wir uns auch keine Sorgen zu machen. Denn manchmal sind es die Sorgen im Leben, die die Lindigkeit auf die Probe stellen. Aber macht euch keine Sorgen, sagt Paulus in Vers 6, sorgt euch um nichts. Wieder ein Imperativ, wieder eine neue Aufforderung, die sich aber organisch anschließen lässt an das Vorherige. Sorgt euch um nichts, sondern, das heißt, die Alternative für das Sorgen ist das Beten. Das hat uns schon Jesus gezeigt in Matthäus 6. Und das zeigen uns auch andere Stellen. Was heißt es, sich Sorgen zu machen? Das heißt, dass die Not, die Frage, wie wird die Not behoben werden können, dass diese Frage, dass wir bei dieser Frage stehen bleiben und nur noch die Not sehen und keine Hilfe sehen, dann steigt die Sorge auf. Das heißt, diese Gedanken lösen gewisse Gefühle hervor, lösen Gefühle aus. Aber wenn die Gedanken dann weggehen von der Not zum Helfer in der Not, dann werden die Gedanken anders. Und in der Folge auch die Gefühle anders und die Sorgen dürfen weichen. Die Not kann, mag bleiben, aber wir können jetzt durchhalten. Gott hilft auf zweierlei Art und Weise. Manchmal behebt er die Not, manchmal belässt er sie und hilft uns hindurch. In beiden Fällen hilft er. Wir möchten gern die erste Form. Wir möchten gern, dass alle Nöte einfach verschwinden und dass der Herr uns auf diese Art und Weise hilft. Das tut er sehr oft, aber sehr oft hilft er auf die andere Art und Weise, dass er die Not belässt, aber zeigt, dass er stärker ist und dass er imstande ist, uns aufrechtzuerhalten in der Not. Auf jeden Fall brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, sondern in allem macht durch Gebet und Flehen eure Bitten Gott bekannt. Zweierlei bedeutet dieses Wort. Es bedeutet Gott bekannt machen und sie ihm bringen. Es steht im Griechischen hier eine Präposition, die bedeutet ganz in die Gegenwart. Nicht schielt so ein bisschen, die Not ist hier und sie bannt uns. Ah ja, da ist noch Gott, bitte hilf mir Gott. Ja, aber die Augen bleiben bei der Not. Nein, wenden wir uns weg von der Not und konzentrieren wir uns jetzt ganz auf den Helfer und machen wir unsere Not ganz bekannt und bringen wir sie ihm. Kommen wir wirklich zu ihm. Vergegenwärtigen wir uns, mit wem wir es zu tun haben. Stellen wir uns Gott als Helfer vor, als Gott, der immer noch auf dem Thron ist. Er ist nie weit weg. Die Entfernung ist nicht groß, die wir zurücklegen müssen. Nicht so ist das gemeint, ganz in die Gegenwart Gottes, sondern so, dass wir wirklich sie zu Gott bringen und nicht irgendwo Halt machen, sondern dass wir wirklich unsere Sorgen bei ihm ablegen. Petrus spricht sogar vom Werfen, dass wir unsere Nöte ihm abwerfen. Und der Psalmist spricht davon, dass wir unsere Sorgen auf ihn rollen oder wenden. Abrollen auf ihn, er will sie tragen. Sorgt euch um nichts, wie groß es auch sein mag, wie klein es auch sein mag, es ist kein Grund. Wir wollen schnell sorgen. Und manchmal sind es sehr banale Dinge, über die man später lachen könnte. Aber im Moment sind sie oft sehr, sehr existenziell und ernst. Wir lachen über die Kinder, die sich Nöte machen. Aber wir sind auch wie sie. Eigentlich sind wir auch noch Kinder mit unseren Nöten. Und wenn wir unseren Hirten haben, dann haben wir keinen Mangel. Wie groß auch der Mangel in unseren Augen zu sein mag. In allem macht durch Gebet und Flehen. Was ist der Unterschied? Flehen ist auch beten. Aber Flehen ist vielleicht etwas mehr noch. Flehen ist das Beten, das von Abhängigkeit gekennzeichnet ist. Wir sollten uns Zeit nehmen, zu wissen, zu denken und Gott zu sagen, dass wir ganz von ihm abhängig sind. Wir machen uns Sorge, wenn wir denken, wir müssten die Not beheben. Wir wissen nicht wie. Wir dürfen aber nicht Gott spielen wollen. Wir müssen mit unseren Nöten zu Gott kommen. Ich denke, ich weiß etwas, wovon der Apostel hier spricht. Und spreche nicht ganz aus Unwissenheit, wenn ich uns ermahne und wenn ich dieses Wort heute Abend weitergebe auf diese Art und Weise. Flehen macht eure Bitten Gott bekannt und bringt sie ihm mit Dank. Das heißt, zusammen mit dieser Klage, mit diesem Wälzen der Sorge auf ihn, sollen wir nicht vergessen zu danken. Was heißt es zu danken? Wenn wir loben und preisen, dann preisen wir Gott für das, was er ist. Aber wenn wir danken, dann denken wir an das, was er für uns oder für andere getan hat. Das ist im Allgemeinen so. Wir sollten Gott danken, dass er uns bis jetzt geholfen hat. Und das ist der Boden, auf dem Gott dann seine Hilfe geben kann, Psalm 50. Also gepaart mit Bitten und Flehen sollte Dank emporsteigen. Bringt sie ihm mit Dank. Und der Friede Gottes. Wir haben keinen, wir haben Sorge, aber sein Friede wird dann sich Platz machen, wird sein Friede. Im Himmel ist Friede, im Himmel ist Ruhe. Und wenn Gott in unserem Herzen wohnt, dann darf die himmlische Ruhe in uns wohnen. Wie in einem Wirbelsturm, wo der Innenpol absolute Ruhe ist. So darf es auch bei uns sein. Ringsumher mag es toben, aber in uns kann der Friede, den Gott hat und den er uns gibt, dieser Friede, der für uns etwas Ausländisches ist, wir haben ihn nicht, aber Gott kann ihn transportieren in unser Wesen. Er kann ihn uns schenken, sodass in uns dieser Friede vorhanden sein darf. Dieser Friede Gottes, der alles Denken übersteigt. Sorgen sind ja Gedanken. Und der Friede Gottes kann alles Denken übersteigen. Wir wissen nicht, wie es werden soll, aber er weiß. Und wir dürfen, auch dort, wo wir nicht mehr Logik oder Verstand sehen können oder Sinn sehen können der ganzen Sache, dort dürfen wir auf ihn vertrauen und wissen, er weiß Weg und Bahn. Der alles Denken übersteigt, wird, Verheißung, eure Herzen und eure Gedanken. Was ist der Unterschied? Die Gedanken sind im Herzen. Das Herz ist der innere Mensch, der Geist, die Seele. Drei auswechselbare Begriffe. Wird eure Herzen, euren ganzen inneren Menschen und besonders eure Gedanken, wird eure Herzen und eure Gedanken in Gewahrsam halten, wie in einem Gefängnis. Wunderbar. Wunderbar. Der Klageliederschreiber klagt, du hast mich eingezäunt und ich kann nicht raus. Wunderbar. Paulus sagt, ich bin ein Gefangener des Herrn. Wunderbar. Für uns ist es ein Gefängnis. Aber wenn es der Herr ist, der uns einzäunte, wo wollten wir denn sonst noch sein? Wo wäre es dann besser, meine lieben Freunde, wenn er anfängt, uns einzuzäunen? Wenn er anfängt, uns in gnädiger Weise uns in ein Gefängnis zu nehmen, sodass wir nicht mehr weglaufen können, das ist doch Gnade. Und wir brauchen diese Gefängnisse, wir brauchen dieses Einzäunen immer wieder, denn wir tendieren immer wieder wegzulaufen. Wohl uns, wenn der Herr einmal etwas fester wird, uns bei der Hand nimmt, jetzt bleibst du doch bei mir, ich liebe dich doch. Unsere Nöte, um die wir uns Sorge machen, sollen uns zum Guten dienen. Und unser Gott kann unsere Gedanken gefangen nehmen und bewahren, sodass sie nicht mehr raus können. Wunderbar, wenn unsere Gedanken von unserem Herrn gefangen genommen werden. Der Friede Gottes wird uns bewahren in Christus Jesus, in dem Messias Jesus von Nazareth, in dem, den Gott sandte, um unsere Stelle einzunehmen. Der ist es, der unser Heil von Anfang bis Ende ist. Nun, mit Vers 7 müssen wir heute Abend schließen. Wir haben noch wunderbare Verse, die wir aufheben müssen für morgen früh. Vers 8, schon mit Vers 8 beginnt es. Ein wunderschöner, wichtiger Vers, den wir nicht missen könnten. Es gibt wohl keinen seinesgleichen in der ganzen Bibel. Aber dann geht es zu persönlichen Angelegenheiten, die wir auch nicht missen wollten.